Peter Geng, du bist studierter Indologe, Mitbegründer des buddhistischen Studienverlages und auch der buddhistischen Akademie in Berlin. Mich würde interessieren, wie jemand, von dem ich weiß, dass er in der Studentenbewegung politisch sehr aktiv gewesen ist, wie der zum Buddhismus gekommen ist und eine solche spirituelle Richtung als eine interessante Lebensform gefunden hat.
Gut, also es war bei mir im Prinzip umgekehrt. Mhm. Ich stand, als ich 1960 nach Berlin gekommen bin, stand ich dem Buddhismus schon nahe und bin dann durch meine Tante hier in Berlin, die mir den Buddhismus noch näher gebracht hat und die mich auf buddhistische Literatur aufmerksam gemacht hat, dem Buddhismus noch ein Stück näher gekommen und habe dann ziemlich schnell beschlossen, dass ich buddhistischer Mönch werden will. Und nun war es nicht mein Ding, einfacher buddhistischer Mönch zu werden. So bescheiden war ich leider nicht, sondern für mich war es wichtig, vorher Pali zu lernen. Und um Pali zu lernen, habe ich dann angefangen, Indologie zu studieren. Und das Indologiestudium war ja nun nicht so, dass man Pali lernen konnte, sondern wenn man Pali lernen wollte, musste man erstmal Sanskrit lernen. Also habe ich erstmal Sanskrit gelernt und dann erst Pali und habe mich also auf diese Weise eigentlich auf mein künftiges Leben als buddhistischer Mönch vorbereitet. Und das Studium habe ich 1962 angefangen und nach 2 Jahren Studium, 1964, kam es zum ersten Mal vor, dass ich in Vietnam im Protest gegen den Krieg der USA in Vietnam der erste buddhistische Mönch verbrannt hat. Ja. Und dieses Ereignis hat mich damals völlig aus der Bahn geworfen, aus mehreren Gründen. Also der Hauptgrund war, dass ich plötzlich merkte, dass diese beiden Dinge, also ich will mich aus der Welt zurückziehen, um mit dieser Welt nichts mehr zu tun zu haben, und auf der anderen Seite kehrt ein buddhistischer Mönch in einer geradezu dramatischen Weise in die Welt zurück, um etwas zu verändern, um Unrecht, wie er es empfunden hat, zu beenden, dass diese beiden Dinge nicht zusammenpassen. Und da bin ich dann in eine Vietnam-Veranstaltung, damals das SDS, gegangen und dann auch relativ schnell einem Arbeitskreis des SDS habe ich mich dann angeschlossen und bin dann in den SDS eingetreten, und damit war die Frage des Mönchtums im Grunde erstmal erledigt. Es war einfach, meine Einstellung damals, ich kann mich jetzt nicht aus der Welt zurückziehen und sagen, Welt, mach was du willst, das interessiert mich nicht, sondern also wenn man in dieser Welt lebt, dann muss man versuchen, die Welt besser zu machen, was immer das sein mag. Da sind ja die Ansichten durchaus unterschiedlich und auch wandelhaft, aber jedenfalls, das war mein Verhältnis dazu. Und es hieß nicht, dass der Wunsch, Mönch zu werden, jemals in meinem Leben ganz geschwunden ist. Also der ist immer noch so ein bisschen da, aber inzwischen ist so diese Idee, dass eigentlich Spiritualität oder Religiosität nur funktionieren kann in einer Welt und nicht außerhalb einer Welt. Ja. Also dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
Aha.
Und jetzt nicht als universale Regel, sondern so als Regel für mich selber, weil ich habe mir dann später manchmal vorgestellt, was aus mir geworden wäre, wenn ich ein gelehrter Mönch geworden wäre.
Ja.
Insbesondere nachdem ich ja einige buddhistische gelehrte Mönche auch so ein bisschen näher kennengelernt habe, und ich kann einfach nur sagen, ich wäre ein relativ arroganter buddhistischer Mönch gewesen.
Ja.
Der einfach schon Kraft seines Mönchtums immer recht gehabt hat.
Ah, ja.
Und das auch natürlich, also als jemand, der auch wissenschaftlich was auf der Rolle hat,
ja,
hat das auch immer gut begründen können.
Ja, natürlich. Aber dann muss ja das Ganze, also wenn schon der Wunsch am Anfang da gewesen ist, Mönch zu werden, eine Vorgeschichte gehabt haben. Wie bist du dazu gekommen, auf die Idee zu kommen, Mönch zu werden? Schon in der Schulzeit oder?
Nee, in der Schulzeit, ich habe ja mittlere Reife in Kirchheim-Teck damals, also im fernen Baden-Württemberg gemacht. Und da hatten wir im letzten Schuljahr einen Religionslehrer, der im letzten Schuljahr die Weltreligionen vorgestellt hat.
Aha.
Und Da hat es bei mir, bei dem ein bisschen, es war ja nicht viel, was er über Buddhismus erzählt hat, das war ja nun wirklich nicht sehr tiefgehend, und da hat es bei mir zum ersten Mal richtig geklingelt.
Ja.
Also das war, hat mir irgendwie eingeleuchtet, so, also auch dieses Rationale, was dem Buddhismus innewohnt,
ja.
Also oder was ich damals fand, was dem Buddhismus innewohnt, das ändert sich ja auch. Und dann kam ich damit nach Berlin und kam, dann habe meine Tante hier in Berlin, zum, also die das ist eine Tante zweiten Grades, die
ja.
habe ich hier kennengelernt, und die hat viel mit mir geredet, die hat mich quasi so als Sohn ein bisschen adoptiert. Aha. Und dann habe ich ihr auch so, haben wir auch so über Religion geredet, habe ich ihr erzählt, dass ich dem Buddhismus zuneige, und hat sie mich gefragt, was ich denn damit meine, und dann habe ich so erzählt, was ich damit so meine, und dann nach einem Weilchen hat sie den Kopf geschüttelt und hat gesagt, wie kann man nur so wenig wissen und so viel darüber reden. Das war so der Ausgangspunkt. Sie hat mir dann Übersetzungen aus dem Pali-Kanon, die drei Bände von dem Karl Eugen Neumann,
ja.
die hat sie mir dann gezeigt und hat gesagt, also wenn ich mich wirklich dafür interessiere, soll ich mir die besorgen. Also hat sie mir nicht etwa gepumpt. Und dann habe ich, damals kostet die 150 Mark, mein Netto-Monatseinkommen als Chemotechniker bei der Bundesanstalt für Materialprüfer war 180 Mark.
Aha.
Und dann habe ich mir sozusagen diese Dinge vom Mund abgespart,
ja.
und habe mir diese drei Bände gekauft. Und da hat sich dann ganz schnell, haben sich zwei Suttas ergeben. Das eine war dieses Satipatthana Sutta, also diese buddhistische Methode der Achtsamkeitsmeditation, also wirklich so praktisch beschrieben wird, dass man sich alleine mit dieser Anleitung hinsetzen kann und anfangen kann, das zu üben.
Ja.
Und das andere war das Nashorn Sutta, so ein Text, der im Wesentlichen sozusagen diese, also um es ein bisschen flapsig zu sagen, diese Lonely Wolf Philosophie transportiert, also der Spirituelle, der muss eben wirklich alleine seinen Weg gehen, einsam wie der einsame Wolf, und auf diese Wege kommt er zum Erfolg. Und das zeigt natürlich auch jetzt im Rückblick, dass mein Wunsch, Mönch zu werden, der dann aufkam, durchaus auch was damit zu tun hatte, so mit diesem der einsame Held-Ideal und gleichzeitig auch mit der Schwierigkeit in diesem Berlin, in dem ich dann ja lebte, aus der Kleinstadt kommen,
ja.
wirklich so mit Menschen groß zurechtzukommen. Also
ja.
ich war auch da nicht sehr integriert, sondern war auch da auf meine Weise allein und habe da wahrscheinlich auch aus der Not einfach eine Tugend gemacht.
Ja.
Wollte das auch sein. Und das war aber für mich auch eine sehr, sehr heilsame Zeit, weil ich habe dann ziemlich schnell angefangen, so als Vorübung eben dann Indologie zu studieren, um Pali zu lernen, und gleichzeitig...
Also das war nach einer Ausbildung und schon berufliche
ja, ja.
Tätigkeit?
Ja, ich war in Berlin beruflich tätig und habe dann in Berlin in der Abendschule Abitur nachgemacht,
ja.
so in diesem anderthalb Jahreskurs von der mittleren Reife zur Abitur.
In welchem Alter?
Da war ich 18.
Ah ja.
Also ich habe mit 18 angefangen, mit 17,5 bin ich nach Berlin gekommen.
Ja.
Und habe meine Tante damals, sie wollte von mir wissen, was meine Zukunft bin. Dann habe ich ihr so geschildert, wie ich mir vorstelle, Chemotechniker. Jetzt, wenn ich drei Jahre als Chemotechniker arbeite, kann ich in der Abendschule Chemieingenieur werden.
Ja.
Und wenn ich dann drei Jahre als Chemieingenieur arbeite, kann ich Chemie studieren.
Aha.
Und dann hat sie mich gefragt, warum ich denn unbedingt Chemie machen will. Und dann habe ich ihr also sinngemäß gesagt, was soll ich denn sonst machen? Dann hat sie mir gesagt, wenn du jetzt Abitur machen würdest, dann könntest du doch studieren, was du willst. Dann bist du doch nicht auf Chemie festgelegt.
Ja.
Dann kannst du doch wirklich machen, was du willst.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, na wie denn? Sagt sie, mach einfach eine Abendschule neben der Arbeit, her ist ja kein Problem. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, wenn du mich bei einer Abendschule anmeldest, dann mache ich das.
Ach.
Und dachte, damit bin ich das Problem los. Und drei Tage später habe ich sie gesehen, hat sie mir gesagt, ich habe dich angemeldet, du hast übermorgen sollst du da hinkommen und deinen Vertrag unterschreiben, und das war's dann.
Ah ja.
Und dann habe ich das gemacht.
Hast du das auch gemacht?
Und dann habe ich eben, wie gesagt, Indologie studiert,
ja.
und Das war sozusagen die akademische Vorbereitung auf das Mönchtum. Und dann habe ich angefangen, sexuell asketisch zu leben. Das war sozusagen die ideologisch-praktische Vorbereitung auf das Mönchtum. Und beides hat Spaß gemacht.
Ja.
Beides war toll.
Ja, sie sich sicherlich auch gut verbinden.
Ja.
Als du das von Vietnam erfahren hast mit den Mönchen,
ja.
Das hast du durch die Zeitung oder durch die Medien erfahren, aber
durch
du warst
Zeitung.
Zu dem Zeitpunkt noch nicht in Asien gewesen.
Nee. Das habe ich in der Zeitung gelesen, da war auch dieses Bild, an das erinnere ich mich noch vage, so eine Fotografie von einem brennenden Mönch.
Ja.
Und das war für mich einfach eine ungeheuerliche Geschichte.
Ja.
Also, weil so ist mir Mönchtum noch nie in den Kopf gekommen.
Ja.
Für mich war es wirklich der Rückzug aus der Welt.
Ja.
Mit nichts mehr was zu schaffen zu haben.
Ja.
In Ruhe meditieren und
ja.
den Padikanon studieren, aber
ja.
nicht sowas.
Mhm.
Und das andere, was mich damals so umgeworfen hat, war einfach, das ging dann auch ziemlich schnell, als ich mich mit diesem Krieg dann ein bisschen genauer beschäftigt habe, dann
ja.
Also war einmal das Entsetzen, also für mich waren bis dahin die USA wirklich so das Ideal.
Aha.
Also das einfach so von dem, dass sie den Faschismus besiegt hatten.
Ja.
Das war für mich eine Idealgesellschaft fast und jetzt plötzlich so mitzukriegen, was die dort in Vietnam anrichten. Also dass der Krieg natürlich wie jeder Krieg ein Dreckskrieg ist mit Verbrechen noch und noch.
Mhm.
Und dann hatte ich die Idee, also die heute ja auch noch viele haben, wenn man das jetzt nur öffentlich macht, dann geht ein Aufschrei der Empörung durch die Lande und alle sagen, das darf nicht sein. Und wir haben dann angefangen, halt nachzufassen und Sachen als erstmal so als Presseerklärungen rauszugeben oder speziell mit Journalisten
ja.
in Kontakt zu kommen. Und es ging eben kein Aufschrei durchs Land, sondern man hat uns für verrückt erklärt.
Ah, ja.
Und das fand ich auch, das hat mich umgehauen.
Ja, es gab also eine klare, von den Medien gefütterte Meinung in Deutschland,
ja.
dass dieser Krieg in Ordnung ist.
Ja, klar, dass der Krieg in Ordnung ist. Und wir hatten eine Diskussion dann mal in der FU im Audimax, wo auch der Schütz, der Bürgermeister
ja.
damals da war. Und es war halt, der vertrat ganz klar die Linie in Vietnam, hat auch die Freiheit Berlins verteidigt.
Aha.
Und das habe ich halt nicht so gesehen.
Also ja.
beim besten Willen nicht.
Ja.
Ich fand, es ist ein Verbrechen. Und es waren halt selbst solche Geschichten wie damals My Lai.
Ja.
Das interessierte im Grunde keinen.
Ja.
Es gab eine kurze Zeitungsnotiz, es gab in Deutschland immer mal wieder in den Zeitungen, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war damals, der hieß Weinstein,
aha.
so ein Militärexperte, der ganz gut berichtete, dann der Scholatour immer mal.
Ja.
Also es gab durchaus auch kritische Stimmen, aber der Mainstream war einfach, also dieser Krieg ist sozusagen gehört zum allgemeinen Kampf gegen den Kommunismus und dazu ist er notwendig und insofern wird eben in diesem Krieg auch die Freiheit Deutschlands verteidigt und das ist auch notwendig und deshalb ist jeder, der gegen diesen Krieg ist, ein Feind der Freiheit Deutschlands.
Ja.
Das fand ich ungeheuerlich.
Ja.
Aber es war so und es hat dazu geführt, sich halt auch mit prinzipiellen Fragen auseinanderzusetzen und eine der prinzipiellen Fragen dabei war natürlich, wenn es so ist, dass dieser Krieg der Aufrechterhaltung unserer Gesellschaftsordnung dienen soll,
ja.
was ist denn an unserer Gesellschaftsordnung so verkehrt, dass ich so einen Krieg hervorbringen muss, um sich selber aufrechtzuerhalten? Und da kam eben so für mich die Kapitalismuskritik, die dann halt auch sehr schnell sehr radikal wurde.
Ja.
Also ich fand eben wirklich, man muss im Grunde letztendlich den Kapitalismus abschaffen, wenn man dieser Welt einen Gefallen tun will.
Ja.
Und es war damals sozusagen eine Minderheitenmeinung. Heute hat es Ansätze dazu, dass es eine Mehrheitsmeinung wird, aber heute ist es insofern korrekter, als niemand von spontan das Gefühl hat, er wüsste, was richtig ist.
Ja.
Wenn ich war damals sicher, ich weiß, was richtig ist.
Ja.
Also nicht Kommunismus nach sowjetischem Modell, aber so eine Art von Anarcho-Kommunismus, also der somit vielem mehr in die Richtung Urchristentum ging als in Richtung Sowjetkommunismus.
Ja.
Das war schon das, was mir vorschwebt.
Ah, ja.
Und das war ja auch die Zeit, wo dann in Burma die ersten Generäle einen buddhistischen Sozialismus in die Wege brachten.
Ja.
Und wo der Dalai Lama dann erklärte, dass er das war ja so die Zeit seiner Illusionen auch,
ja,
wo er immer noch fand, dass Kommunismus und Buddhismus eigentlich sehr gut zusammenpassen.
Aha.
Also das waren so die Anhaltspunkte, wo es bei mir so in diese Richtung ging, dass Kommunismus und Buddhismus also sehr kompatibel sein können.
Ah ja.
Und dass es sehr kompatibel sein kann, denke ich heute noch. Aber heute stelle ich mir nicht mehr ganz so einfach vor wie damals.
Wie war denn das? Gab es diese Kompatibilität auch zwischen den Seminaren im Studium, also einer zeitgerechten Zeit für das Studium und dem Engagement in den politischen Gremien?
Ich habe aufgehört zu studieren.
Aha.
Also ich habe insgesamt real gesehen zwei Jahre studiert in meinem Leben.
Ja, aber du hast ja promoviert. Also von daher musst du das Studium auch abgeschlossen haben.
Das kann man so nicht so direkt sagen, aber also die Studienordnung der... Also ich habe ja von diesen zwei Jahren, ich habe zwei Jahre real studiert. Dann habe ich, das muss dann 1964,5 ungefähr gewesen sein, habe ich mich dann aus der Indologie ausgetragen und mit Philosophie als Hauptfach eingetragen.
Aha.
Und dann war ich noch bis 1968 war ich sogar noch immatrikuliert,
ja,
mit dem Hauptfach Philosophie.
Mhm.
Und bin da auch ab und zu mal hingegangen, aber da schon im Wesentlichen nicht zum Studieren, sondern zum Politikmachen.
Aha.
Und habe ja dann viele, viele Jahre später habe ich dann in Philosophie promoviert.
Ach so. Mhm. Und in welchem Alter war das?
Ich habe 1985, 86.
Ah ja.
Mhm. Und es kam mehr so über den Taubes damals, der mochte mich bei den Philosophen schon gerne, einer der wenigen, der mich leiden konnte. Und der fand, es war auch sehr auf der Seite der Studentenbewegung. Und der hat dann viel später, hat er mich mal angerufen und hat gefragt, ob ich nicht promovieren will.
Ja.
Dann habe ich gesagt, warum sollte ich? Und hat er mir gesagt, er würde mich gerne noch promovieren, er stirbt bald.
Ach so.
Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja okay, und dann haben wir das auch ziemlich schnell gemacht.
Ja.
Also ich hatte damals schon, war ich dabei, das Kulasamacha-Tantra zu übersetzen und hatte da mich deshalb auch intensiver mit der buddhistischen Hermeneutik beschäftigt,
ja,
und habe ihn gefragt, ob er das als Thema akzeptieren würde. Da hat er gesagt, ja, was du willst,
aha,
mach es. Und dann, ja, habe ich eben bei ihm über buddhistische Hermeneutik promoviert. Und er ist dann auch kurz nachdem ich bei ihm die mündliche Abschlussprüfung hatte, oder das Abschlussgespräch, muss man ja mehr sagen, Prüfungen sind es ja in dem Sinne nicht,
ja,
kurz danach ist er auch gestorben.
Ah ja. Wie ist dann überhaupt der Übergang, kann man überhaupt von einem Übergang sprechen, gekommen von der starken politischen Engagiertheit zu dem dann wieder mehr in die buddhistischen Schriften vertieften?
Also es war nicht ganz weg.
Ja.
Das war nur sozusagen, es spielte eine geringere Rolle.
Ja.
Und der Weg auf dem... Also für mich war, muss ich noch dazu sagen, für mich war dadurch, dass ich den Buddhismus im Wesentlichen über Karl Eugen Neumann erstmal kennengelernt habe. Und dadurch, dass der Karl Eugen Neumann immer sehr viel Wert darauf gelegt hat, in seinen Anmerkungen auf die christlichen Mystiker zu verweisen,
ja,
ist bei mir ziemlich gleichzeitig auch, also bis dahin hatte ich von christlicher Mystik nicht die Bohne einer Ahnung,
ja,
aber ich habe jedenfalls in der Zeit, wo ich dann die buddhistischen Texte gelesen habe, habe ich auch ziemlich viel Meister Eckhart gelesen, habe mich, was von Schwaben ja leicht ist, dann auch ins Mittelhochdeutsche reingelesen,
ja,
und habe also auch ziemlich viel so Texte aus der deutschen Mystik gelesen.
Mhm.
Und das gehörte für mich so in der Entwicklung ein bisschen zusammen. Und
ja,
dann so in der in der hochpolitischen Zeit war es einfach rein zeitlich, war es nicht drin, sich viel mit Buddhismus zu beschäftigen. Also ich habe dann noch zum Abschluss, nachdem ich mich umschreiben lassen habe für die Philosophie, habe ich noch ein Sanskritikum gemacht.
Aha.
Damit ich einfach meine Indologie abgeschlossen habe.
Ja.
Und habe dazu noch, das weiß ich noch, da habe ich gleichzeitig dieses Buch über Vietnam geschrieben und
ja.
Dann habe ich, das war immer so von bis nachts um 1-2 ungefähr und dann hatte ich vor dem Sanskritikum, sagen wir mal 4 Wochen lang, morgens um 8 habe ich oder 9 habe ich mich dann mit einem Kommilitonen getroffen, da haben wir das Mahabharata zusammen studiert,
aha,
um meine Sanskritkenntnisse zu verbessern und dann habe ich mein Sanskritikum gemacht und mich in Pali auch prüfen lassen und in China Prakrit.
Aha.
Aber da war ich nicht gut, also das war nichts Besonderes. Das Pali war gut, das Sanskrit war mäßig und das China Prakrit auch. Und dann kam witzigerweise in der Reihenfolge, sagen wir mal so 1972, habe ich dann angefangen, Castaneda zu lesen.
Aha.
Und die Castaneda-Lektüre wiederum, die führte sehr schnell dazu, dass ich diesen Castaneda irgendwie sehr, ja, also ich fand, in den Castaneda-Büchern taucht außer ihm eigentlich kein Mensch auf. Also
außer ihm,
der Hauptperson. Das sind alles Kunstfiguren, kein wirkliches Leben haben.
Das war dir damals beim Lesen schon klar?
Ja, wurde mir beim Lesen immer klarer und gleichzeitig kam mir so, also was mir gefallen hat, war so dieser ganze magische Kram.
Ja.
Magie hat für mich immer so eine gewisse Faszination ausgeübt. Nicht, dass ich daran glaube in dem Sinn, sondern dass ich immer weiß, dass ich spontan eigentlich an meine eigenen magischen Fähigkeiten glaube.
Mhm.
Also bis dahin, dass ich schon als Kind eigentlich immer sicher war, dass ich in Wirklichkeit fliegen kann.
Aha.
Und diese Sicherheit ging so weit, dass ich das auch mal versucht habe von einer Mauer runter.
Tatsächlich?
Ja, da bin ich so waagrecht in die Luft gesprungen, habe Schwimmbewegungen gemacht, weil ich so im Traum immer geflogen bin.
Ja.
Und schon lag ich natürlich auf der Fresse.
In welchem Alter war das?
Du, da war ich vielleicht so 8, 9.
Ah ja. Aber es ist nichts passiert.
Nee, also ich habe mich nicht schlimm verletzt. Es hat natürlich wehgetan, wenn man so richtig voll auf dem Bauch und Gesicht.
Aber das Vertrauen war da, dass es funktioniert.
Und das Vertrauen war aber eigentlich immer da und es war auch später immer noch da.
Aha.
Und Castaneda, der hatte ja dann auch so diesen ganzen magischen Kram und gleichzeitig hatte er auch so ein Dingen, wie man lernt, luzide zu träumen.
Ja.
Und das lernt man, indem man versucht, im Traum zu fliegen.
Ah ja.
Und weil wenn man versucht zu fliegen und dann kann man es plötzlich, dann weiß man eigentlich, jetzt träume ich, weil sonst könnte ich ja nicht fliegen.
Ja.
Und dann kann man bewusst weiter träumen und das habe ich dann auch damit experimentiert und dann war es aber so, dass immer wenn ich dann im Traum geflogen bin, war mir einfach nur klar, ich wusste doch, dass ich fliegen kann, aber ich bin nie auf die Idee gekommen, jetzt muss ich träumen.
Ach so.
Ich war immer sicher, ja, ich wusste ja, dass ich fliegen kann.
Ja.
Und dann ist mir beim Lesen dieser Geschichten ist mir von Castaneda ist mir zum einen eingefallen, dass es ja auch im Pali-Kanon einen Text gibt, in dem die magischen Kunststückchen, diese Siddhis, gelehrt werden, also wo richtig steht, wie man das macht.
Ja.
Und dann habe ich mich, habe ich damit, also das so ein bisschen gelesen und dann bin ich da also ziemlich drüber, also über diese Leserei von diesen magischen Geschichten auch über Neumann, der hatte in einem von seinen Bänden eine Anmerkung zum Guhyasamaja-Tantra, dass das ja auch so magisches Zeug wäre.
Ja.
Und dann habe ich mir mal bei Motilal in Indien, habe ich mir mal einen Schwung Bücher über so Buddhismus-Sachen und Tantra-Sachen, also weil ich dieses Kuyasamachatandra und das Kuyasamachatandra in Sanskrit
ja.
und so Zeug bestellt.
Aha.
Und dann kam eine Bücherkiste, wo unter anderem das Kuyasamachatandra drin war. Und dann habe ich da angefangen zu lesen mit inzwischen wirklich stark herabgeminderten Sanskrit-Kenntnissen.
Ja.
Und war einfach vom ersten Satz an hin und weg.
Aha.
Also ich hatte richtig so dieses Gefühl, da habe ich jetzt einen Text gefunden, der wirklich zu mir direkt spricht.
Ah ja.
Und das war dann so der Wiedereinstieg in den Buddhismus.
Ja.
Und war ein Wiedereinstieg, der eben jetzt nicht mehr in den rein in den Pali-Buddhismus, obwohl der Pali-Buddhismus, ich habe mir damals dann auch den kompletten Pali-Kanon aus Indien kommen lassen.
Ja.
Also das war immer noch lebendig für mich, aber war erweitert eben durch diesen tantrischen Buddhismus.
Sehe ich das richtig, dass bei dir so die Weiterentwicklung oder auch die nähere Beschäftigung mit Buddhismus vor allem durch die Texte, auch Originaltexte gelaufen ja. ist? Oder gab es auch irgendwelche Figuren, aus buddhistischen Kreisen, die dir irgendwo ein Vorbild oder sogar Lehrer waren?
Nee.
Gar nicht.
Also meine Tante war mir eine wichtige Figur darin und dann gab es, aber es war relativ spät, es gab 1986 war das ziemlich genau, weil ich den Zeitungsartikel rein zufällig wiedergefunden habe, hatte meine Tante aufgehoben. Da kam in der Taz mal ein Artikel über den Thich Nhat Hanh.
Aha.
Wo er über, also er war mir natürlich einmal als vietnamesischer Mönch sowieso spontan schon nahe, bevor ich überhaupt irgendwas über ihn wusste.
Ja.
Und er hat so ein, in diesem, dieser Artikel war eine Übersetzung eines Vortrags, den er in Amerika gehalten hat. Und es ging, wo er dieses Gedicht, nenn mich bei meinem wahren Namen,
aha.
vorgestellt hat. Und dieses Gedicht ging darum, dass er, dass eine junge Frau ihm erzählt hat, die war Boat, also so Boatpeople,
ja.
von einem Boot geflüchtet aus Vietnam, und die hat ihm erzählt, dass sie auf diesem Boot von dem Inhaber des Bootes vergewaltigt wurde.
Ja.
Und Thich Nhat Hanh schrieb nun ein Gedicht, in dem er, also das, was er dazu sagte, war er, also so klar er sich darüber empört und so klar er ihm diese Frau leid tut, tut ihm eben dieser Kapitän des Bootes auch leid.
Ja.
Und er kann jetzt nicht sagen, er kann jetzt sozusagen nicht eine Entscheidung treffen, ich bin hier für diese Frau und gegen diesen Mann, sondern ich bin eigentlich für alle.
Aha.
Und das hat mich sehr beeindruckt. Also es waren so kleine Marken, aber ich hatte eigentlich nie die Neigung, mich an irgendeinen Lehrer zu wenden, weil für mich waren immer diese überlieferten Texte waren für mich also schon mehr Lehre fast, als ich verkraften konnte.
Ja, ja.
Also ich brauchte dann lange, bis so ein Text, also am Kuyasamachatandra habe ich zum Übersetzen insgesamt fast über 10 Jahre gesessen.
Aha.
Einfach, also das Übersetzen ging schnell, aber man muss ja dann auch irgendwie mitkriegen, was man da übersetzt
ja.
hat. Und das hat halt einfach lange gedauert.
Wann wurde das Buch veröffentlicht, die Übersetzung?
Es wurde, glaube ich, 1989 oder 87, auch so in der Zeit ungefähr wurde es veröffentlicht.
Ah ja, mhm. Da lagen dann schon 10 Jahre Vorarbeit.
Und angefangen habe ich, also richtig angefangen habe ich damit 1972.
Aha.
Da hatte ich das aus Indien gekriegt. Und
ja.
dann war ich mit Tine zusammen in Schweden.
Aha.
Und da habe ich das Kuyasamachatandra in meinem Rucksack und ein Sanskrit-Wörterbuch, so ein dickes, im
ah,
Rucksack
ja?
mit mir rumgetragen
mhm.
und das Kuyasamachatandra angefangen zu übersetzen.
Ah ja. In der tantrischen Tradition oder sagen wir besser in der tibetischen Tradition wird ja sehr viel Wert darauf gelegt, Lehrer-Schüler-Verhältnis. Da gibt es auch so Übertragungsketten.
Mhm.
Es gibt Einweihungsrituale, die nur von bestimmten Tantra-Meistern gemacht mhm. werden dürfen in die Texte. Das hat für dich keine besondere Bedeutung mhm. gewonnen, sondern du mhm. hast dich selber in diese Texte hineingearbeitet und das war für dich der Weg der Einweihung.
Ja, ich habe also diesen Text gesehen und dieser Text, also ich hatte richtig so das Gefühl, dieser Text spricht zu mir.
Ja.
Und wenn dieser Text direkt zu mir spricht, dann brauche ich niemanden, der sagt, der darf zu dir sprechen. Also
ja.
brauche ich nicht.
Ja.
Also dieser Text war direkt für mich da. Und klar, also wenn ich jetzt tibetischer Buddhist wäre, dann könnte ich so eine ganze Anzahl von Träumen oder Meditationserlebnissen oder andere Erlebnisse aus dieser Zeit, wo ich mich auf diesen Text eingelassen habe, anführen, von denen ich allen sagen könnte, die hatten Einweihungscharakter.
Ja.
Aber es ist jedenfalls niemand, also kein lebendiger Mensch aufgetreten hat mir gesagt, das darfst du jetzt lesen.
Ist das dann vielleicht auch die Nähe zu Castaneda, dass dort eben auch Figuren auftreten, die vielleicht mehr so in der Seele eine Rolle spielen und nicht wirklich in der Außenwelt, dass du da...
Ich weiß nicht, ob Castaneda jemals die Leute kennengelernt hat, von denen er erzählt, weiß ich nicht.
Ja, der Don Juan oder so.
Ja, Don Juan, ja. Also, ob der wirklich existiert oder nicht existiert, weiß ich nicht. Also was für mich wesentlich war, war, dass der Castaneda so über ihn schreibt, als, also dass man nicht das Gefühl hat, dass der als Mensch für ihn eine Rolle gespielt hat.
Wie kannst du als jemand, der sich selber mit den Texten beschäftigt, verhindern, dass du irgendwie auf einen in Anführungsstrichen falschen Weg gerätst? Also du bist ja dann nicht irgendwie so in die Tradition eingebunden, dass du da Korrekturen bekommen kannst von außen, sondern bist auf dich alleine angewiesen. Eine Art Pratyeka-Buddha.
Ja, aber ich lebe ja mit Menschen zusammen und wenn ich auf einen Weg käme, der falsch wäre, der könnte ja nur falsch sein, indem ich sozusagen den Menschen, mit denen ich zusammen lebe, mit denen ich zu tun habe, auf die Nerven gehe.
Ja.
Also wenn die zu mir sagen würden, also komisch, seit du dich mit diesem Scheiß beschäftigst, wirst du immer unangenehmer,
ja,
dann würde für mich daraus folgen, ich bin auf dem falschen Weg.
Okay.
Also ich habe ein Kriterium.
Und ja.
Das Kriterium ist für mich... Wenn ich durch das, was ich meditierend und studierend mit dem Buddhismus mache, wenn ich dadurch meine Fähigkeit hinzugucken wächst und meine Fähigkeit, Menschen zu lieben, wächst,
ja,
dann finde ich, bin ich auf dem richtigen Weg.
Aha.
Und wenn das Gefühl wachsen würde, ich bin ein fast Erleuchteter, der umgeben ist von lauter Arschlöchern.
Ja.
Und laute Menschen, die eigentlich nichts auf der Rolle haben, dann ja, würde ich sagen, dann bin ich auf dem falschen Weg.
Ah, ja.
Und das würden die Menschen, mit denen ich zu tun habe, würden mir das wirklich um die Ohren hauen.
Ja.
Die würden sagen, hier, pack dein Ränzlein, geh in dein Kloster und lass uns in Ruhe.
Ein durchaus akzeptables Kriterium der Korrektur von außen.
Und umgekehrt ist, muss man ja einfach ehrlicherweise sagen, dass egal jetzt in welcher Tradition,
ja,
auch Menschen, die unter einer Anleitung eines Lehrers oder einer Lehrerin praktizieren, die verirren sich natürlich genauso wie Leute, die einzeln,
ja,
ihren Weg gehen. Und,
ja.
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 Und da hilft leider alles nichts.
Aufgrund deines breiten Studiums, was sich ja nicht nur auf den Buddhismus beschränkt hat, des mystischen Weges und von Spiritualität allgemein, könntest du da schon so eine Art Resümee ziehen, was du als Herz des mystischen Weges oder der spirituellen Tradition sehen würdest, aufgrund deiner eigenen Erfahrungen und Studien?
Also Liebe und Erkennen.
Aha.
Also das würde ich als das Zentrum ansehen und ja. Und das gilt, glaube ich, für alle Traditionen. Es gibt ja von dem holländischen Mystiker Ruysbroeck,
ja,
gibt es einen wunderbaren Text, wo man fast sagen könnte, wenn man wollte, er hätte Zen-Leute kennengelernt, die meditieren und hätte denen was um die Ohren schlagen wollen und da das schlicht gesagt, also das sich hinsetzen und den Geist leer machen.
Ja.
Das ist noch lange nicht der Weg zu Gott, sondern da fehlt die Liebe.
Aha.
Und zwar die Liebe zu Gott und zu den Menschen.
Ja.
Und das finde ich genau, das ist der Punkt. Also wenn diese soziale Dimension verloren geht,
ja,
und die geht, ich kenne keine Tradition, in der die nicht immer wieder verloren geht und immer wieder neu gewonnen werden muss.
Ja.
Also wenn die verloren geht, würde ich immer sagen, dann ist es falsch, was da läuft.
Aber es könnte auch anders sein, dass diese Erkenntnisseite verloren geht und die andere überbetont wird.
Das könnte auch passieren.
Ja. Ja. Siehst du das irgendwo?
Das gibt es auch. Also es gibt es auch im Buddhismus, gibt es ja viele, die finden, also sich mit buddhistischer Theorie zu beschäftigen, ist Hirnwichserei.
Aha.
Also diesen Ausdruck habe ich mit Freude einmal vernehmen dürfen.
Ja.
Und Ähnliches gibt es ja auch in in den abrahamitischen Traditionen, dass da auch viele finden, also sich mit irgendwelchen Lehren zu beschäftigen, ist einfach völlig eigentlich völlig überflüssig. Es zählt nur das mystische Erleben.
Aha.
Und da würde ich immer sagen, also das mystische Erleben ist wichtig, aber dieses mystische Erleben, das orientiert sich in einer Landkarte,
ja,
auf der man sozusagen jetzt nicht sagen kann, also es gibt ein bestimmtes Ziel, was man erreichen muss, sondern einfach es gibt Orientierungspunkte.
Ja.
Und diese Orientierungspunkte sind halt in den Religionen, in den religiösen Lehren niedergelegt.
Ja.
Und die finde ich wichtig. Also finde ich nicht überflüssig, sondern finde ich sehr wichtig, weil die einfach dir die Möglichkeit liefern, dein mystisches Erleben zu verarbeiten. Eben genau ganz schnell an diesen Punkt zu gelangen, ja, ich hab's und alle anderen sind voll dran.
Ja, also es ist mehr ein Bekenntnis auch zur Pluralität und nicht nur zu einem bestimmten, ja, Ziel, was erreicht werden muss, oder ein klarer Weg, der einfach abgeschritten wird.
Ja, das sehe ich nicht so. Also ich sehe das wirklich so als ein, also nicht als ein Ziel, was erreicht werden müsste, sondern als eine Vielfalt von Wegen, die eine bestimmte Richtung haben und, ja, diese Richtung wieder erkennen. Liebe, also nicht Weisheit und Mitgefühl, das sind beides falsche Begriffe.
Sind das nicht die buddhistischen Begriffe, ja, eigentlich dafür?
Nein, also vielleicht nicht Weisheit, und Karuna ist sozusagen ja nur pars pro toto für die vier Brahma Viharas, und die sind umfassend. Die sind halt Liebe, Mitgefühl, Mitfreude und gleichmütiges Akzeptieren, und es ist mehr als nur Mitgefühl, weil Mitgefühl geht immer davon aus, dass es allen anderen dreckig geht,
ja,
während Liebe geht davon aus, dass es allen anderen, wie mir auch, mal gut geht, mal schlecht geht,
aha,
mal tun sie das Richtige, mal tun sie das Falsche, also das, was halt für uns alle gilt,
und, ja,
eine positive Hinwendung zu Menschen, egal was sie gerade machen, das ist so das Zentrale dabei. Und Prajna ist eben durchaus auch ein Nachdenken, ein vernünftiges, also Vernunft und Intellekt auch. Also Chökyam Trungpa hat es gerne mit Intelligenz sogar übersetzt.
Ja.
Also einfach, also wirklich beurteilen, hingucken, nachdenken und nicht Weisheit, das klingt für mich immer so, halt, was so griechische alte Männer gedacht haben, was sie gewonnen haben, wenn sie nichts mehr interessiert eigentlich. Wenn sie alt sind und sitzen so behäbig da und sagen, ja, die Jugend hat ja nichts auf der Rolle,
aha,
aber das ist dann Weisheit.
Ja.
Und für mich ist also Buddhismus nicht Weisheit in dem Sinne, sondern wirklich intelligentes Hingucken.
Mhm. Ja. Vor kurzem hast du ein Band herausgegeben von Herbert Günther, glaube ich, der ja auch gestorben ist. Und der hat sich mit der Dzogchen-Tradition,
ja,
beschäftigt, was ja nochmal sozusagen eine eigenständige Richtung ist innerhalb des großen tibetischen Buddhismus. Was ist für dich das Interessante an dieser Richtung? Ist da gerade auch dieses Ideal von Erkennen und Lieben verwirklicht? Oder?
Also das ist einmal da, und aber was ich an dieser Nyingma-Tradition in Tibet spannend finde, ist, dass es ja so eine buddhistische Richtung ist, die viele Ideen aus der Gnosis aufgenommen hat.
Ja,
und
aber nicht jetzt historisch abgeleitet.
Doch, auch historisch. Doch.
Ja?
Ja.
Aha.
Also das ist, also finde ich so, wenn ich mir die Texte angucke und mir gnostische Texte angucke, finde ich es eindeutig.
Ah ja.
Also zum Beispiel dieses, es gab ja im Tantrismus immer diese Idee, dass die Sexualität auch eine Rolle spielt.
Ja.
Es gab in der Meditation immer auch Realisierung von Sexualität, aber diese Idee, dass die Gottheiten immer paarweise auftreten, das ist eine typisch gnostische Idee.
Aha.
Also das ist sonst, also es gibt keinen Grund in den Texten, warum die jetzt in dieser Yab-Yum-Form auftreten sollten,
ja,
sondern das ist eine gnostische Idee, weil da sind ja die Götter in vielen von den gnostischen Richtungen, sind sie eindeutig immer Paare.
Ja.
Es sind nicht Einzelwesen, sondern es sind Paare, wo einfach so dieser männlich-weibliche Charakter Gottes bildlich dargestellt wird, ohne eben die Komplementarität oder Polarität von weiblich und männlich zu verwischen.
Ja.
Und das ist, finde ich, das ist im tibetischen Buddhismus ganz stark geworden, in die Ikonografie eingegangen.
Ja.
Das halte ich für eine Sache, die aus der Gnosis kommt.
Ah ja.
Also nicht nur aus der Manichäischen, sondern wirklich allgemein aus der Gnosis.
Ja.
Und dann der Manichäismus, der ist ja auf der Seidenstraße bis hin zu China präsent. Und da gibt es ja auch Hymnen, in denen Jesus und und der Dharmakaya, der Sambhogakaya und der Nirmanakaya des Buddha auftauchen.
Ja.
Also es gibt so einen Synkretismus,
ja,
gibt es schon.
Ja.
Und, und dann gibt es bei den Gnostikern so immer in einzelnen Zweigen der Gnostik so eine ganz starke Betonung des Nicht. Also dass sozusagen vor allem ein Nicht war, so,
ja,
in diesem Basilides ist das, glaube ich, der,
ja,
dann sagt, dass damals als nichts war und nicht einmal nichts war und nichts war, wo man sagen könnte, dass nichts war,
mhm,
und niemand, der sagen konnte, dass nichts war,
mhm,
also das, sowas kann man wörtlich auch in den Texten der Nyingmapa finden.
Ah, ja.
Also da finde ich schon einen starken Zusammenhang, also,
ja,
finde ich einmal so von der wissenschaftlich-historischen Seite spannend, aber viel mehr noch finde ich spannend so diese Idee, dass es, also dieser Holismus,
ja,
der im Buddhismus so ganz stark da ist, einmal im chinesischen Huayan-Buddhismus,
ja,
und dann eben im Nyingmapa-Buddhismus, wo du einfach diese Tatsache, dass, also für mich eine Tatsache, dass das Universum eben ein Ganzes ist, und ein Ganzes, was in jedem Teil dieses Universums komplett präsent ist.
Ja.
Also diese Idee ist in diesen beiden Zeichen stark, und die finde ich so als Beschreibung einer objektiven Wirklichkeit, sondern als Beschreibung einmal des Ganzheitserlebens in der Meditation,
ja,
und zum anderen als ein heuristisches Modell, mit dem man sozusagen die Tatsache, dass wir uns in unserer Vereinzelung immer mehr verirren können, aber gleichzeitig immer diesen Impuls zur Rückkehr in die Ganzheit haben,
mhm,
wo diese beiden Prozesse einfach heuristisch ganz schön beschrieben werden
können. Aha.
Also das gefällt mir einfach so als halt immer so als ein Beschreibungsmodell, das es einfacher macht, den eigenen Weg und das eigene Erleben in der Meditation zu charakterisieren.
Ja.
Also mehr Funktion hat es für mich nicht.
Mhm. Der Buddhismus heute und unsere politische, gesamtgesellschaftliche Situation, gibt es Anregungen, die von buddhistischer Seite zu einer Verbesserung unseres Systems führen können? Also gerade auch im Hinblick auf unser Wirtschaftssystem, was ich als sehr problematisch empfinde. Wir haben uns mal darüber unterhalten, dass es vielleicht ganz sinnvoll wäre, Meditationskurse für Manager oder so etwas anzubieten, um ihnen eine Einführung in eine etwas andere Dimension der Erfahrung zukommen zu lassen. Wie würdest du da einen Ansatzpunkt sehen? Wie können die Erkenntnisse des Buddhismus zum Beispiel, der spirituellen Tradition, überführt werden?
Es soll um eins kommen. Wir sind für eins verabredet. Also das finde ich, also ich finde es nach wie vor, ich finde, also mir wäre es recht, wenn die Religiosität / Spiritualität in unserer Gesellschaft mehr Raum kriegen würde.
Ja.
Und also am Buddhismus finde ich den positiven Aspekt des Buddhismus gegenüber den christlichen Traditionen, finde ich, ist diese Autonomie, mit der du deinen spirituellen Weg gehen kannst.
Ja.
Du bist nicht darauf angewiesen, dass Gott dir gnadenhalber eine Begegnung mit ihm spendiert, sondern,
ja,
du kannst dein eigenes, also du kannst deinen mystischen Weg autonom gehen.
Mhm.
Gut. Also nicht um eins. Also du kannst deinen spirituellen Weg alleine gehen und bist da in einem gewissen Maß autonom.
Ja.
Und das finde ich ist der Vorteil, aber inzwischen gibt es in den christlichen Traditionen ja auch Ansätze, zu meditieren.
Ja.
Und insofern finde ich nicht, das muss buddhistische Meditation sein, das kann auch christliche Meditation sein. Also es kann, also es ist einfach nur, also ich wünsche mir, dass gerade so die Leute, die in der Wirtschaft das Sagen haben, ein bisschen eine Tendenz dazu kriegen würden, so Tugenden wie zum Beispiel die Nächstenliebe und die soziale Verantwortung wieder zu entdecken.
Aha.
Also das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, wobei die natürlich die Wirtschaft auch nicht ändern werden, aber also also eigentlich muss es in allen gesellschaftlichen Schichten gleichzeitig oder parallel zueinander Entwicklungen geben, die einfach die Gewichte wieder verschieben. Also ich finde eine Gesellschaftsordnung, die selber sich damit brüstet, dass der Egoismus das Leitmotiv wäre, an dem, wodurch es allen gut geht, also das finde ich sowas von daneben und unbuddhistisch und unchristlich und unreligiös bis dort hinaus.
Ja.
Und auch, also ich, da bin ich sicher, das funktioniert nicht auch.
Kann nicht funktionieren.
Das kann nicht, sondern eine Gesellschaft ist auf Sozialität und Loyalität aller gegenüber dieser Gesellschaft angewiesen.
Ja.
Und wenn eine Gesellschaft nur noch von allen als Instrument zur Selbstbereicherung betrachtet wird, dann das geht nicht gut. Das kann weichen funktionieren, aber das bricht irgendwann schauerlich in sich zusammen und also die wahrscheinlichste Perspektive ist für mich, dass unsere Gesellschaften eine gewisse Tendenz haben, wirklich in einem Chaos in sich zusammenzubringen.
Ja.
Und das gefällt mir nicht.
Das geht mir ganz ähnlich. Ja. Und wenn ich mit Gleichaltrigen spreche, also Leuten, die über 50 sind und eigentlich für wichtige Dinge schon die Verantwortung in der Gesellschaft haben oder sie auch schon an die nächste Generation weitergeben müssen, die fragen sich selber, wie kann man den Sachzwängen, in Anführungsstrichen, die auf uns zukommen, wie kann man denen begegnen? Sehr oft sind Sachzwänge einfach schon ausgelöste Dinge in der Vergangenheit, also man könnte auch sagen Karma. Die Unwissenheit, die wir in der Vergangenheit hatten, kommt jetzt von außen wiederum auf uns zu. Wie kann man dem begegnen? Also es gibt sehr oft ein Gefühl der Hilflosigkeit. Und sich jetzt zurückzuziehen, zu sagen, ich muss erstmal meditieren, um auf einen bestimmten Punkt zu kommen, hinterlässt ein gewisses Gefühl der Hilflosigkeit. Und da ist dann doch die Frage, ergibt sich für mich, wie könnte man sozusagen gesellschaftlich herangehen, um trotzdem noch etwas zu bewegen, bevor der große Zusammenbruch auftaucht?
Also ich denke, was man dazu tun kann, ist wirklich so eigentlich nur durch seine eigene Art zu leben und durch das, was man an Verhalten, an Ideen, an Gesprächen, an Ideologien, an Publikationen in diese Gesellschaft hineinwirkt, da halt in diese Richtung zu wirken. Aber
es gibt also kein Patentrezept.
Es gibt leider kein Patentrezept.
Also, ja.
Ich habe jetzt kürzlich dieses schöne Erlebnis gehabt, dass eine Unternehmensberatung hat bei mir angefragt, ob ich bei Vattenfall, die haben jedes Jahr einmal so ein Treffen der 100 Obersten, ob ich da einen Vortrag halten würde über Buddhismus und Wirtschaft.
Ja.
Und ich habe dem hab auch gesagt, ja, würde ich machen. Und habe aber mit der Unternehmensberatung, die diesen Auftrag hatte, da jemanden zu suchen, habe ihr auch gesagt, also dass ich, dass klar wäre, dass ich mit dem, was ich rede, auch vieles von dem, was diese Leute machen und machen müssen, in Frage stelle.
Ja.
Und es hat auch dann konsequenterweise dazu geführt, dass ich jemand anders genommen habe.
Ach so, weil du das so klar vorher kommuniziert hast.
Ich wollte das auch, weil es ist eine Unternehmensberatung, die auch nicht so groß ist, die jedes Jahr mit der Durchführung dieser Veranstaltung betraut ist. Das ist für sie ein wichtiger Geschäftszweig, ist ja klar. Und die sind darauf angewiesen, dass wenn sie mich da anschleppen, dass die Leute das auch nachher sagen, das habt ihr gut gemacht.
Ja.
Und deshalb wollte ich auch genau sagen, was ich da vorhabe. Und das haben sie dann, also sie hat mir dann auch geschrieben, dass Vattenfall, also die Vattenfall-Leute sich anders entschieden hätten.
Aha.
Die haben denen halt mehrere Vorschläge gemacht.
Ja.
Und die haben dann jemand anders genommen.
Ah ja.
Nun, das ist genau der Punkt, dass Also, ich kenne es bei vielen Unternehmensberatern, dass sie in diese Richtung was machen wollen, aber dass sie natürlich auch an dieser Grenze sitzen, dass die ihr Gegenüber, das Unternehmen, muss das auch wollen.
Ja.
Und das ist unterschiedlich. Also, wir hatten bei, als ich noch bei Synergie gearbeitet habe, hatten wir bei Reichen Continental mehrere Führungskräfte-Trainings, wo ich mitgemacht habe und wo ich auch so mit denen so Meditationssachen gemacht habe.
Ja.
Und das habe ich auch bei der Auftragsnahme habe ich das dem Personalrat auch vorgestellt, also dem Personalchef bei Condi, und der ist selber Christ.
Aha.
Und fand es gut. Also er fand toll, dass ich das machen will, hat sie mir gesagt, er glaubt, dass ich damit kläglich scheitere.
Aha.
Aber er fand es okay. Und dann habe ich mit denen bei Condi auch sowas gemacht, dass ich mit ihnen erstmal so Atem- und Meditationsübungen gemacht habe.
Ja.
Und dann habe ich mit ihnen so ein Experiment gemacht, dass ich sie 4 Stunden lang durch Hannover habe ziehen lassen, jeden Einzelnen. Also habe gesagt, ihr trennt euch.
Aha.
Und geht alle einzeln in der Stadt rum und guckt einfach nur Menschen an.
Aha.
Also nichts reden, nicht untereinander reden, sondern einfach nur Menschen angucken.
Ja.
Und habe ihnen dann eine Übung vorgestellt, mit der man seine eigene Art zu sehen mit ganz einfachen Mitteln verändern kann. Das eine ist, man macht eben die Augen zu und fängt an, also stellt sich vor, man fängt an zu lächeln, lächelt aber nicht wirklich, sonst ändert sich nur die Muskulatur, kriegt nur den Impuls, sich Richtung Lächeln zu verziehen, aber sie tut es nicht.
Mhm.
Und dann macht man die Augen wieder auf und guckt die Menschen an, und dann macht man dasselbe, man macht die Augen zu und ballt ein bisschen die Fäuste und gibt sich den Impuls, grimmig zu gucken, und guckt die Leute dann wieder an, und dann sehen sie halt wieder völlig anders aus. Und mit dieser Übung habe ich sie 4 Stunden lang in Hannover rumlaufen lassen und habe gezittert. Kommen die nun und sagen, so ein Scheiß, was dafür zahlt unser Unternehmen Geld, dass du so einen Quatsch mit uns
hast.
Und die waren absolut begeistert.
Aha.
Und einer hat mir dann auch, also der hat mich abends dann am Schlafen gehindert, weil er unbedingt darüber nochmal reden wollte. Und dann haben wir noch stundenlang zusammengesetzt. Das war der Leiter der Forschungsabteilung.
Mhm.
Und er hat, wir haben nochmal zusammen gesehen, er hat gesagt, das macht er jetzt in seiner Firma.
Ah ja.
Das macht er einmal die Woche, geht er so in dieser Art durch seine Abteilung und guckt nur, also quatscht nicht dumm rum, sondern guckt nur, was mit den Leuten los ist.
Ja.
Und er hat mir dann später auch nochmal erzählt, das ist ganz toll, er macht das jetzt immer.
Aha.
Aber auch ein anderer, der hat aus diesen Übungen und aus dem, was ihm dabei aufgefallen ist, hat er den Schluss gezogen, aufzuhören.
Aufzuhören? Ja, mit seiner Tätigkeit?
Ja, mit seiner Tätigkeit als Führungskraft.
Aha.
Also der fand, es gibt Wichtigeres im Leben, als Führungskraft bei Continental zu sein.
Ah ja.
Mhm. Und das habe ich der Frau den Vattenfall-Betreuern auch genauso erzählt, weil ich wollte, dass sie das einfach weiß.
Ja.
Mhm. Ja, und das...
Es war eine ehrliche Haltung.
Ja.
Auf der anderen Seite ist natürlich dann die Chance auch verstrichen, dass die mal irgendetwas mitkriegen, was außerhalb ihres normalen Weltbildes stattfindet.
Ja, also wenn ich direkt mit Vattenfall verhandelt hätte, wäre es anders gewesen.
Ja.
Da hätte ich zwar auch sowas gesagt, aber ich glaube, ich hätte, wenn direkt jemand mit mir verhandelt hätte, hätte ich ihn davon überzeugen können, dass es für sie fruchtbar ist, mir eine Stunde lang zuzuhören
und
auch eine Stunde lang mit mir zu diskutieren.
Ja.
Also das denke ich schon, aber eben dadurch, dass da diese Unternehmensberatung dazwischen saß, das wollte ich, das Risiko, also weil dann ist mein Risiko gering, wenn dann die Leute bei Vattenfall am Ende sagen, du, das war aber nichts, dann sage ich, okay, ihr könnt euer Geld behalten, tschüss.
Ja, das betrifft ja nur dich dann.
Ja. Dann ist es mein Bier, aber so ist es eben, betrifft die Unternehmensberatung.
Das war ein, könnte man sagen, eine Art Einführung in eine meditative Haltung.
Hm?
Was würdest du grundsätzlich sagen für jemanden, der bis jetzt gar keine Erfahrung mit Meditation hat? Was könnte sozusagen das Zentrale sein an der Meditation? Worauf kommt es darauf an, oder welches Ergebnis könnte es haben, wenn man sich längere Zeit mit Meditation beschäftigt? Welche Erfahrung hast du da selber gemacht?
Und ich finde aber, das hat jetzt ganz stark mit meiner buddhistischen Tradition zu tun. Also ich bin der festen Überzeugung, dass das Erste, was man beim Meditieren wirklich lernen muss, ist diese Achtsamkeit.
Ja.
Also diese Fähigkeit hinzugucken, zu registrieren, was passiert. Und das, was passiert, auch wirklich geschehen zu lassen. Also nichts zu wollen, nichts zu unterdrücken, sondern einfach zugucken. Also
ja.
Dieses Zugucken lernen. Und das finde ich ist, also ich finde, es ist zentral, aber es eben, dass ich es zentral finde, hat auch eben mit dem, wie ich das selber dazu gekommen bin, ganz viel zu tun.
Ja.
Und das war auch das, weil das lässt sich auch leicht vermitteln, weil der Anspruch zu sehen, was geschieht, den hat natürlich auch ein Manager.
Ja.
Also das will er ja auch. Er will ja was mitkriegen
ja.
in der Welt, sonst sind ja seine Entscheidungen auch hängen sonst zu sehr in der Luft.
Ja.
Und insofern finde ich, wäre das ein ziemlich idealer Einstieg.
Ja.
Und bei diesem Einstieg auch nicht so, wie das in der modernen Vipassana-Tradition jetzt gemacht wird, dass eigentlich die Achtsamkeit nach innen das Zentrale ist,
ja.
sondern ich finde immer beides. Also die Achtsamkeit nach außen ist das eine Bein und die Achtsamkeit nach innen, also was geschieht mit mir, zum Beispiel, wenn ich jemanden sehe, dem es offensichtlich scheiße geht. Was geschieht mit mir dabei? Also beides muss da sein und nicht nur eins. Also
ja.
wenn man nur nach innen guckt, das finde ich es, das negiert einfach unsere Sozialität. Und wenn man nur nach außen gucken würde, das negiert unsere eigene Individualität. Und nur wenn man beides macht, so wie es in den Texten ja auch gelehrt wird, da steht ja immer nach innen, nach außen und nach innen, außen. Also auch so, dass die Differenz zwischen innen und außen aufgehoben ist.
Ja.
Das gehört für mich zusammen. Und das, finde ich, ist eine Methode, die ist plausibel und die ist wirklich also zunächst mal zu Recht auch nicht an eine bestimmte Religiosität gebunden,
ja.
sondern es ist einfach nur eine Methode, mit der man sein eigenes in der Welt sein wirklich ein bisschen authentischer machen kann.
Ja.
Und das finde ich als Ausgangspunkt gut und alles andere hängt von religiösen oder spirituellen Vorlieben ab. Also ich denke immer, es muss dann diese Übung der also im Buddhismus eben der Brahma-Viharas, im Christentum der aktiven Nächstenliebe, das muss dann einfach als nächstes dazukommen, dass man einmal bei sich selber beobachtet, ja, was kommen an mir an Egoismen und Altruismen hoch und dass man sich gleichzeitig in einem gewissen Umfang klar sein muss, dass der Egoismus sozusagen das Falsche dabei ist.
Ja.
Und der ist eben nicht falsch, weil er naturgesetzlich falsch wäre, sondern der ist wirklich falsch aus willkürlichen ethischen Gründen,
ja.
Weil ich eben will, dass die Welt auch nach mir noch existiert. Und,
ja.
und dass sie noch nach mir existiert, das brauchte mich eigentlich nicht zu interessieren, aber es interessiert mich eben.
Ja.
Und dass meine Kinder noch in einer menschlichen Welt leben können, das bräuchte mich auch nicht zu interessieren. Ich könnte immer sagen, gut, wenn ich tot bin, was soll's.
Ja.
Interessiert mich nicht, aber das muss mich interessieren und das finde ich, das ist willkürlich, aber es ist eine Willkür, die richtig ist, die sozusagen für uns als Gattung oder als Universum oder als Ganzes notwendig ist. Und das muss man irgendwie nahebringen und da finde ich die christliche Idee, dass alles seinen Wert dadurch gewinnt, dass es von Gott gemacht wird.
Ja.
Das finde ich sozusagen, also da wiege ich mit dem Kopf, das finde ich nicht das Optimale.
Ja.
Also ich finde, optimal ist, wenn alles seinen Wert aus sich selbst hat,
ja.
ohne dass ich da eine Hilfskonstruktion brauchen muss. Aber das ist diese buddhistische Ganzheitsphilosophie, wenn ich mit allem zusammenhänge, von allem ein Teil bin und alles ja. ein Teil von mir, dann gibt es sozusagen einen unmittelbaren Zugang zur allgemeinen Achtung, während über diese Frage der Schöpfung ist es schon ein bisschen herabgemildert, aber immerhin, es ist noch da.
Ja.
Und die sozusagen die unterste Ebene ist, wenn es ein Gesetz befiehlt, dass du alles achten sollst, aber Gott, nun, wenn es jemand tut, weil es ihm ein Gesetz befiehlt, weil er sonst in den Knast kommt, soll es mir auch recht sein.
Ja.
Aber am rechtesten wäre es mir eben so, also da finde ich, ist der Buddhismus durch seine atheistische Konstruktion was Besonderes.
Ja. Aber es muss eben, glaube ich, in allen Traditionen oder auf dem mystischen Weg deutlich werden, dass wir nicht von den anderen getrennt sind, ja, sondern den Zusammenhang spüren, mhm, und, ja, merken. Erst dann sind wir wahrscheinlich auf der richtigen Spur.
Ja, ja, und es gibt ja im Christentum gibt's eben das falsche mystische Erleben der Einheit mit dem Göttlichen und der Aussparung alles Menschlichen. Ja. Aber das gibt es in allen Traditionen. Ja. Es gibt im Buddhismus auch so das Erleben kosmischer Einheit, in, ja, dem keine Menschen mehr vorkommen. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein gefährlicher spiritueller Irrweg,
ja,
aber der ist auch omnipräsent.
Ja, ja. Aber sehr oft, oder in manchen Traditionen wird noch deutlich gesagt, dass man eben auch über diese Stufe noch hinaus muss. Es ist, hm, irgendwo ein notwendiger Bestandteil, hm, aber wer daran hängen bleibt, der ist dann, ja, wiederum in einer Krankheit, ja, drin, in einer spirituellen Krankheit. Ich denke an diese 10 Ochsenbilder zum Beispiel, hm, wo diese kosmische Einheitserfahrung auf der 8. Stufe ist, aber danach doch auch deutlich wird, dass es wieder zurückgeht in, ja, die Menschenwelt und nur dort dann der eigentliche, die Tätigkeit, ja, eines Menschen stattfinden, ja, kann, der wirklich den Zusammenhang erkennt.
Ja klar, also wenn es dieses Einheitserleben, das ist an sich noch nichts Verwerfliches. Das ist eben eine der vielen, also es gibt ein Einheitserleben, so, also jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, wo sozusagen ein universales, harmonisches und stilles und friedliches Ganzes ist, aber es gibt auch ein Einheitserlebnis, wo es ein quirliges, lebendiges, in dem Gewalt und Mord und Totschlag und Liebe und Zuneigung und Tod und Sterben und geboren werden, wo sozusagen alles Quirlige präsent ist, und zwischen dem gibt es natürlich auch alles.
Ja.
Und ich finde eigentlich nur wichtig, dass es aus allem eine Rückkehr in die empirische Welt gibt, in der man lebt und sich bewegt und Menschen wehtut oder auch nicht wehtut.
Ja, nicht umsonst wird ja auch innerhalb dieses Lebensrades, was verschiedene Existenzen darlegt, gesagt, dass der Ausweg aus diesem Kreislauf der Existenzen nur über die menschliche Schiene laufen kann.
Ja.
Auch die Götter, die sozusagen abgehoben, ja, leben, können letztendlich nicht rauskommen, weil ihnen gerade diese empirische Erfahrung fehlt.
Ja.
Ich komme zurück auf deinen Anfangsweg, der so ein bisschen nashornartig war, und auch in diesem Nashorn-Sutra wird ja gesagt, also selig ist der, der alleine, mhm, wandert. Erinnert mich ein bisschen so an einen typisch männlichen Weg, also so der einsame Wolf, mhm, der sich auf den Weg macht.
Ja.
Im tibetischen Buddhismus, du sagst, beeinflusst durch gnostische Tradition, gibt es auch diese Dyaden, also, mhm, die Einheit, oder nicht die Einheit, sondern das Zusammenspiel der, ja, beiden Pole, männlich-weiblich. Mich interessiert jetzt mal der männliche Teil. Also, mhm, ich denke mir, dein Weg ist ein männlicher Weg. Also, wenn du eine Frau wärst, was jetzt natürlich nur Spekulation ist, hätte dein Weg irgendwie anders ausgesehen.
Ja, damals war das, ja, würde ich so sagen. Ja.
Bist du der Meinung, dass eben es auch für Männer einen besonderen Weg geben müsste, sollte?
Den gibt's ja.
Ja.
Also der ganze Buddhismus ist ja im Prinzip erstmal ein männlicher Weg.
Aha.
Das ist eine Männerreligion wie die christliche Religion auch.
Frauen, ja,
kommen nur am Rande vor, und eigentlich, wo sie mehr vorkommen, ist ja auch nur im tantrischen Buddhismus.
Ja.
Weil der Nonnenorden selber im nicht-tantrischen Buddhismus ist ja sozusagen so gut wie verschwunden gewesen. Also gerade in unserer modernen Zeit ist ja dieses freudige Ereignis, dass er wiederhergestellt werden soll.
Ja.
Aber sonst spielten Frauen eigentlich nur im tantrischen Buddhismus eine Rolle, und da ja auch durchaus eine ambivalente. Also es gab Frauen, die sozusagen eigenständige Mystikerinnen waren, im Christentum übrigens viel mehr als im tantrischen Buddhismus.
Aha.
Aber es gab auch Frauen, die einfach nur das Instrument der Erleuchtung für Männer waren.
Ja.
Also das gab es auch.
Aha. Ohne eigenen Vorteil.
Ohne eigenen Vorteil. Also da war an sich schon, dass sie einem Mann zur Erleuchtung dienen, das verbesserte auf jeden Fall natürlich ihr Karma.
Ja. Klar,
aber viel mehr Vorteil hatten sie daraus nicht.
Ja.
Und insofern, diesen Weg gibt es, aber es gibt für mich, wenn ich jetzt mal vom Tantrismus ausgehe und dazu noch nicht vom vom Tantrismus insgesamt, sondern von einem Zweig, der zumindest literarisch in Spuren erkennbar ist, aber der in allem, was ich über lebendige tantrische Traditionen weiß, da also nicht vorhanden ist, also der sozusagen schon in Status Nascendi fast wieder ausgestorben ist.
Aha.
Da gibt es auf jeden Fall einen Zweig, der die weibliche Rolle sehr stark betont, und der natürlich dann innerhalb dieser weiblichen Rolle auch einen männlichen Weg definiert, der im Wesentlichen so einige Klarheiten für den Mann erzeugt. Also die erste Klarheit ist, also dass wir mit Frauen ja gemeinsam haben, dass wir von Frauen geboren werden, nicht von Männern.
Ja.
Das heißt, eine Frau hat immer eine ungebrochene weibliche Abstammungslinie, aber wir haben keine ungebrochene männliche Abstammungslinie, sondern, also die haben wir nur, wenn man es künstlich macht, Adam zeugte den, der zeugte den, der zeugte den, da kommen die Frauen nicht mehr vor, aber in Wirklichkeit ist unsere Abstammungslinie ja immer über einen weiblichen Körper und die Abstammungslinie der Frauen auch, also ist sozusagen da völlig unterschiedlich. Mhm. Und dann ist es ja so, dass auch das eine tantrische Einsicht schon, dass wir im Moment in dem Moment, wo sich in der Zeugung die Entscheidung trifft, dass wir ein Mann werden, in dem Moment wird in uns das Weibliche umgebracht.
Ja, das ist, in dieser Tradition wird das so gesagt?
Ja. Aha. Also im Augenblick der Zeugung wird das Weibliche getötet.
Aha.
Und dieses Weibliche wird ja dann, gibt es da extra einen Yoga, den Chandali-Yoga, in dem, also der bei den Tibetern dann Tumor ist und nur noch der Erzeugung von Hitze dient.
Aha.
Aber im Ursprünglichen ist dieser Yoga besteht darin, dass du als Mann dieses Weibliche, was in dir im Augenblick deiner Zeugung getötet wurde, wieder lebendig machst.
Aha.
Und es als deine eigene komplementäre Existenz erkennst.
Mhm.
Und in dem Moment, wo dieses Weibliche in dir lebendig wird, löst es sowohl die subjektive als auch die objektive Welt auf.
Aha.
Und du wirst gleichzeitig, verlierst du deine individuelle Existenz als Mann und gleichzeitig wirst du ganz als Mann.
Aha.
Und das finde ich ist eine sehr schöne Tradition und das ist auch, wenn man das so ein bisschen macht, also ich bin ja ein Spielkind beim Meditieren, und deshalb mache ich sowas auch so alle paar Jahre einmal gern und es ist einfach ein fundamentales Erlebnis, wenn du so dieses Gefühl hast, dass das Gefühl ist eben nicht nur, dass du, also dass sozusagen das Männliche und das Weibliche in dir nicht mehr getrennt in Feindschaft und das Weibliche als Leiche in dir, sondern dass beides lebendig ist und komplementär, sondern es dehnt sich dann aus, dass du so ein Gefühl kriegst, also wie so ein Puzzle, wo plötzlich alle Teile, also wie so eine, in manchen Trickfilmen gibt es, dass da so eine Explosion so rückwärts gefilmt wird und alle Bruchstücke wieder sich zu einem Ganzen zusammenfügen und so ein ähnliches Erlebnis.
Aha.
Ist abgefahren.
Also gehört
zu den schönen psychedelischen Erlebnissen beim Meditieren.
Von welcher Tradition hast du da jetzt gesprochen?
Das ist das Hebachra-Tantra. Der hat das gelehrt und dann im Hebachra-Tantra ist diese Geschichte, also ist beschrieben, wie man es macht.
Ja.
Also läuft mit dem Bild, dass du in deiner Schädelregion ein weißes Hamm, also weiß männlicher Same,
männliches Samen. Also eine Silbe?
Und die Silbe Hamm. Und die Silbe Hamm ist die andere Hälfte des Wortes Aham, ich.
Ja.
Und dann in deine Nadelgegend ein A.
Aha.
Also die andere Hälfte des Aham. Und Hamm kann man ja im Sanskrit auch für sich so sagen, weil das heute in den Sandis eben nur noch Hamm übrig bleibt.
Ja.
Und das gesamte Ich wäre Aham und Aham ist ja gleichzeitig das Allaffirmativum, also die Silbe der Negation, das Nicht. Und dieses A wird in deiner Nabelregion und in deinem Nabel ist sozusagen so nach dem Bild die andere Hälfte ja verschwunden.
Ja.
vom Nabel aus ist ja der Punkt, an dem du, von dem aus du gewachsen bist.
Ja.
Und deshalb ist das Weibliche in deinem Nabel verschwunden damals.
Aha.
Und in diesem Nabel, da fängst du mit dieser Silke A an und die wird dann zu einer feurigen, zornigen Göttin.
Ja.
Und diese feurige, zornige Göttin, die durchdringt dann deinen Körper von unten nach oben, mhm, und bringt dieses Hamm da oben zum Schmelzen. Und in dem Moment, wo sich Ah und Ham vereinigt, gibt es dann eben kein Aham, sondern ein Nicht.
Aha.
Also alles zerschmilzt, alles löst sich auf und in diesem Moment wird dieser Prozess der Ganzwerdung eingeleitet.
Ah, ja.
Und das kann man jetzt entweder so als formale Übung machen, vielleicht bringt es dann auch was, also dann bringt es auf jeden Fall die Wärme.
Ja.
Oder man macht es halt nicht als formale Übung, sondern als eins von vielen Bildern, mit denen du beim Meditieren operierst und dann eben mit Hilfe dieser Achtsamkeitsübungen, du guckst dann, was richtet es in mir an.
Ja.
Und wenn man das so macht, dann leitet es eben so ein Ganzwerden-Erlebnis ein. Und das ist witzigerweise auch bei Leuten, die keine Ahnung davon haben, habe ich öfter mal probiert, so in einer geleiteten Meditation einfach, dass sie so ein rotes Licht in ihrem Nabel und ein weißes Licht in ihrer Scheitelregion sich vorstellen oder erleben und dann erleben, wie dieses rote Licht so im Körper nach oben geht und dieses weiße Licht auflöst und diese beiden Lichter zusammenfließen in deiner Herzregion.
Ja.
Und die haben alle dann irgendwas mit Kindern oder mit Müttern oder irgend sowas erlebt hat.
Ach ja.
Also ganz abgefahrene Geschichte.
Ja, sehr interessant.
Und das finde ich, also das ist eine sehr spannende Übung und das ist eine Übung für Männer. Also
ja.
Damit kann eigentlich eine Frau nichts anfangen,
aha,
auch wenn Frauen auch Tumor machen.
Ja.
Aber ich habe auch schon mehrere gefragt, die erleben da was völlig anderes.
Aha. Ich sehe da auch eine Parallele zu dieser Kundalini, zum Kundalini-Yoga.
Das gibt eine Verwandtschaft, eine gewisse Verwandtschaft, aber bei der Kundalini Meditation ist ja, dass du dir im Prinzip die weibliche Macht aneignest.
Aha.
Also, und das finde ich problematisch.
Aneignen, ja.
Mhm. Und da geht es nicht um Aneignen, sondern da geht es um Reintegration, um Auflösung von verhärteten Isolationsstrukturen. Also da geht es wirklich so. Und das, also ich denke, es ist eine total männliche Meditationsform,
ja,
die ich auch was ganz Besonderes finde.
Ist nicht das auch gerade vielleicht das Problem der heutigen Zeit, einerseits noch auf Folge wiederum patriarchaler Religion, die starke Betonung des männlichen Aspekts, des Bewusstseins, der Macher, der Manager, der alles regelt, der nicht sein lassen kann, sondern der versucht, die Dinge von sich aus seiner Perspektive, die ja immer nur ein Teil sein kann, zu regeln, dass wir diese ganzen Probleme haben in der Moderne, einfach aufgrund unserer patriarchalen Gesellschaftsstruktur.
Also ich erzähle gerne immer die Geschichte, von der ich dann behaupte, das ist eine uralte Geschichte, die es in vielen Traditionen gibt.
Ja.
Und zwar, als wir uns, also wir Menschen uns vor vielen, vielen Hunderttausend von Jahren auf den Weg gemacht haben, da hat die Göttin oder der Gott oder die Gottgöttin oder der Göttinnengott uns auf den Weg geschickt zu unserer eigenen Vervollkommnung und hat den Frauen hat er gesagt, wohin es geht, und uns hat er gesagt, wie man den Weg findet.
Aha.
So, und dann, als das Patriarchat ausgebrochen ist, da haben wir nur noch den Weg gefunden, aber nicht mehr gewusst, wohin. Und dieses, dass wir jeden Weg finden, jedes Problem lösen, nur nicht wissen, wozu.
Aha.
Das ist so eine männliche Eigenschaft.
Ja.
Und sobald wir uns mit den Frauen wieder zusammen täten und sie fragen würden, wo es denn hingehen soll, und
ja,
die würden dann uns freundlicherweise auch sagen, weil sie nicht mehr Angst haben müssten, dass wir nur Unheil damit anrichten,
ja,
dann wäre das gut. Das erzähle ich gern, diese Geschichte.
Und die hast du dir selber überlegt?
Die, weiß ich nicht, vielleicht ist es ein Therma, den ich in mir gefunden habe.
Ah ja, ist ja schon niedergeschrieben.
Nee, aber ich erzähle die gern, also irgendwann wird es sicher auch mal niedergeschrieben.
Sehr schön, klingt gut.
Also du kannst sie gerne weitererzählen als eine alte Geschichte.
Ja, also es ist eine sympathisch klingende Geschichte, die auch parallel geht mit bestimmten Theorien, die davon spricht, dass wir früher eine mehr matriarchal orientierte Gesellschaft hatten, die dann abgelöst wurde von dieser patriarchalen Gesellschaft, die im Extrem heute unsere Gesellschaftsform und unsere Bewusstseinsform bestimmt.
Ja.
Und dass wir da an einem Endpunkt in negativer Weise angekommen sind, das wird ja immer mehr Leuten auch bewusst.
Und inzwischen kann man wirklich sagen, also man kann als Mann eigentlich nur fürs Matriarchat sein, weil man kann mit Sicherheit sagen, schlechter würden sie es nicht machen als wir. Also besser machen sie es auf jeden Fall, vielleicht nicht viel besser, aber...
Ja. Aber wir können sozusagen jetzt unsere Verantwortung ja nicht an die Frauen
delegieren,
sondern wir müssen selber auch einen Weg wiederum finden. Also ich meine, letztendlich, wir müssen einen Weg finden.
Ja,
aber die Orientierung muss eine weibliche sein, eben an der Ganzheit orientiert. Und da interessieren mich eben die Ansatzpunkte in spirituellen Traditionen, wo für Männer gesagt wird, ja, ihr seid noch gar nicht rechtlich oder richtig für die Gesellschaft fertig. Ihr müsst erst eine bestimmte Rolle finden. Mhm. In vielen traditionellen Kulturen wurde das einer älteren Männergruppe übertragen. Da wurde gesagt, also die jungen Männer müssen initiiert werden. Mhm. Der Jugendliche XY stirbt und wird als Krieger, als Mann wiedergeboren und wird in bestimmte Dinge eingeweiht, die ihm den größeren Zusammenhang zeigen. Also dieses typisch männliche, jugendliche, aufgeblasene Ego wird sozusagen in eine Richtung gelenkt, wo es seine Grenzen erfährt und gleichzeitig einen Weg auch findet zu diesem großen Ganzen. Mhm. Und nur wir im Westen sind seit einigen Jahrhunderten der Meinung, dass so etwas wie Initiation nicht mehr nötig ist. Und bestimmte spirituelle Lehrer sagen, wie zum Beispiel Richard Rohr, dass das gerade auch der Grund ist, weshalb wir so stark im Westen in die falsche Richtung gelaufen sind. Und dass wir heute schauen müssen, wieder in eine initiatische Tradition zu kommen, also in eine Einführung in dieses Anbinden an das größere Selbst, was das kleine Selbst in sich aufnimmt und ihm einen Weg weist. Initiation ist auch etwas, was in der tibetischen Tradition ständig stattfindet, indem zum Beispiel
hat
Leute in Texte eingeführt werden.
Bitte? Hat aber auch nichts geholfen.
Ja, die Frage, ich meine...
Also es sind einfach, also die ganzen spirituellen Traditionen Asiens haben ja alle die Initiation durchweg behalten. Mhm. Und die sind nun wahrlich nicht weniger patriarchal als die unsere.
Ja.
Und deshalb, also die Initiation alleine bringt es, glaube ich, nicht, sondern ich glaube wirklich, was es bringt, ist, wenn du, also wenn die diese Ansätze davon, die es ja in allen spirituellen Traditionen gibt, die, also die Unterschiede von Männern und Frauen zur Kenntnis zu nehmen und die nicht zur Kenntnis zu nehmen als eine hierarchische Form, sondern als Verschiedenheit und dann eben schlicht diese Tatsache, dass die, also dass die Männer, also einfach dadurch, dass sie hier keine ununterbrochene Genealogie haben, sondern immer auf dem Umweg über die Frauen, hat der Mann immer etwas Abgetrenntes.
Ja.
Automatisch.
Ja.
Das ist, wenn du dir das anguckst, also Frauen und Töchter, wenn du dir anguckst, in dem Moment, wo eine Tochter selber ein Kind kriegt, dann wird sie von der Mutter mit einem Schlag als ein gleichrangiges Wesen betrachtet.
Ja.
Und als ein gleichrangiges Wesen ja wirklich in diesem Zusammenhang. Sie hat Leben hervorgebracht.
Ja.
Und bei Männern gibt es sowas nicht.
Nein.
Ja, und
genau.
Ja.
Es gibt keine natürliche Initiation.
Ja, und diese Initiation in diese Linie, die kannst du am Ende, findest du die in dir.
Ja.
Und es kann sein, dass eine externe Initiation dabei hilft.
Ja.
Aber es kann auch sein, dass dir eine externe Initiation gerade diesen Weg versperrt oder gar erspart. Das kann auch sein. Also das heißt,
welchen Weg genau erspart?
Diesen Weg, der eine sozusagen zurück in die Weiblichkeit zu finden und eben nicht, indem du selber zur Frau wirst, sondern indem du selber zum Mann wirst.
Ja.
Also diesen Weg zu finden. Der, also ich bin nicht so sicher, dass eine Initiation da notwendig ist und wenn sie da ist, ob sie das wirklich hervorbringt, sondern sie kann helfen, das kann ich mir vorstellen.
Ja. Aber es muss ja einen männlichen Weg geben. Es kann nicht sein, dass man sozusagen sagt, der weibliche Weg ist der richtige und der männliche muss sich sozusagen eins zu eins als Kopie erweisen.
Nee,
sondern
kann er ja nicht.
Geht gar nicht.
Nee.
Der Mann muss also einen eigenen Weg finden, aber er muss sich am Weiblichen orientieren. Ja. Und das ist gerade die Besonderheit und auch das Schwierige an der ganzen Geschichte. Denn der Mann und als Sohn, glaube ich, hat man immer auch die Schwierigkeit, ein Anhängsel einer eigentlich eben gegengeschlechtlichen, eines gegengeschlechtlichen Menschen zu sein. Und deswegen gibt es schon sehr früh psychisch auch eine Abtrennung. Und diese Abtrennung bleibt das ganze Leben sozusagen als Grundlage des Bewusstseins auch bestehen.
Ja, und da gibt es dann im tantrischen Buddhismus gibt's mehrere Meditationsformen, die dir da helfen.
Ja.
Also eine der Meditationsformen sind natürlich alle Göttinnen-Meditationen in den Sadhanas. Und eine davon, die ich sehr schön finde, die ist eine Meditation mit einer zornigen Göttin, wo es dann, also wo du dir ziemlich am Anfang schon klar machst, also die ist nicht nur zornig, weil sie aus sich zornig ist, sondern sie ist zornig sozusagen mit allen Müttern zusammen.
Aha.
Und vor dieser ganzen Truppe von Müttern, die rufst du dann in der Meditation an und mit denen machst du dann das, was immer so schön Papadeshana, also Darlegung deiner Missetaten.
Aha.
Und Punya Anumodana, Freude darüber, was dir selber alles an Gutem getan wurde.
Aha.
Und mit diesen beiden Elementen, also dass du einfach vor den Müttern dann also dir innerlich denen erzählst, was du alles schon an Unheil angerichtet hast in diesem Leben, und wenn man das nicht formal macht, sondern ernsthaft, und wenn man das auf dem Retreat macht, dann gibt es da schon, also bei mir gab es beim ersten Mal so einen völlig abgefahrenen Effekt, gehen die Schleusen auf, und es fiel mir immer mehr ein. Und jetzt nicht im Sinne von Schuldbewusstsein oder so, sondern einfach, wenn du dir mal klar machst, also wie viele Menschen du auf dem Weg von deiner Geburt bis heute verletzt hast, unterdrückt hast, gequält hast, ihnen Unrecht getan hast und, es wird immer mehr.
Ja.
Und immer mehr fällt dir dann auf, dass du angefangen dabei, dass eine Frau, die dir dein Leben geschenkt hat und du dich in ihrem Körper von ihrem Fleisch und Blut ernährt hast, also dass du sozusagen durch Inkooperation zwei Kilo Frau zum Menschen geworden bist und dann ihre Milch getrunken hast, also da angefangen dabei, merkst du, dass du bis zum heutigen Tag mit Geschenken nur so überhäuft wurdest.
Ja.
Und im Grunde dann dich in einer Situation wiederfindest, wo du nur sagen kannst, okay, also so viel, wie ich Geschenke gekriegt habe, gebe ich nie zurück, kann ich auch gar nicht. Aber ich kann sozusagen dieser Welt in Dankbarkeit gegenübertreten, dass sie mich bis zum heutigen Tag genährt hat und mich sogar glücklich gemacht hat. Und das ist eine gewisse Verpflichtung auch.
Ja.
Also das ist so eine Meditationsform und eine, die ich so aus tantrischen Formen entwickelt habe, die hochspannend ist, dass du sozusagen dich in deiner Erinnerung, in Anführungszeichen, weil es geht nicht um reale Erinnerung, sondern auch um ein geistiges Konstrukt, dass du dich zurückerinnerst an den Moment deiner Zeugung.
Aha.
Und das machst du dann, indem du also auf der einen Seite dir klar machst, dass du aus der Sexualität deiner Eltern hervorgegangen bist, was den meisten schon schwerfällt, sich ihre Eltern überhaupt sexuell vorzustellen.
Ja.
Und dann, dass du eben durch die Befruchtung einer Eizelle durch ein Sperma entstanden bist.
Ja.
Oder durch ein Sperma. Und da ist das Abgefahrene, wenn du das mal machst mit mehreren, mit Männern und Frauen, dann wirst du feststellen, dass die Männer sich vorwiegend an ihre spermatische Existenz erinnern, festhalten, wie auch immer, und die Frauen in ihre Eizellen. Und das ist wirklich so was ganz Grundsätzliches. Also es ist auch aus der Mikropsychoanalyse bekannt, dass so dieses Bild von Hunderttausende machen sich auf ein Rennen, und einer davon, nämlich ich, bin der Sieger gewesen in diesem Rennen und habt sozusagen das ewige Leben gewonnen und alle anderen sind dabei verreckt.
Stimmt.
Also dieses Bild. Das ist aus einem Teil der Psychoanalyse bekannt.
Aha.
Und das ist ein typisch männliches Bild.
Ah ja.
Wenn dieses, also ich habe da mit meinen, war sozusagen an der Reihe und habe da schaukelnd gelegen und dann kam so ein gewalttätiges Spermum des Weges und hat mich befruchtet und ja. Wenn ich ein Mann geworden bin, dann hatte ich sogar meine eigene Weiblichkeit dabei unterdrückt.
Ja.
Und also dieses Bild, das ist dann eher bei Frauen da.
Mhm.
Und das finde ich auch, und da finde ich eben wichtig, also für Frauen wäre das ein Weg, dass sie sich auch an ihre spermatische Vergangenheit erinnern.
Ja.
Und für Männer wäre wichtig, der entscheidende Punkt, dass sie anfangen, sich an ihre Eizellenvergangenheit zu erinnern. Und das ist schweineschwer.
Ja.
Also ich habe das wirklich gemerkt, ich habe das auch auf dem Retreat, hat man ja Zeit, mit so Zeug rumzuspielen.
Ja.
Und da habe ich das mal ein paar Tage lang gemacht. Und das war wirklich, am Anfang war das immer der entscheidende Moment für mich, wirklich so dieser Absturz dieser winzigen Samenzellen in eine Eizelle und die Auflösung in dieser Eizelle war.
Ja, ja.
Es war immer, ich war immer das Spermium, das da abgestürzt ist.
Ja.
Und da in diesem Moment der Vereinigung und Eroberung und gleichzeitig des Todes sozusagen dann angefangen hat, ich zu werden.
Ja.
Und ich habe wirklich tagelang gebraucht, wirklich willentlich diese Eizellenrolle einzunehmen.
Aha.
Und es aus dieser Perspektive zu spüren.
Ja.
Und das ist, also es ist mir gelungen, aber das ist bei weitem nicht so organisch in mir wie diese spermatische Existenz.
Ah ja.
Also putzig, aber.
Ja.
Ja. Und das finde ich auch, das ist so eine Meditationserfahrung, die auf diesem Weg des Ganzwerdens und der Reintegration wichtig ist. Und das ändert nichts daran, dass ich ein Mann bin. Ich will auch ein Mann sein. Ich finde es auch toll, ein Mann zu sein. Ich wäre allenfalls neugierig darauf, wie es sich anfühlt, eine Frau zu sein. Aber das bin ich nicht, das werde ich nicht, das will ich nicht, sondern ich finde Mann sein ganz toll.
Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch, Peter Geng.